ARD Sounds.
Bayerisches Feuilleton. Bayern echt anders erzählt. Ein Podcast von Bayern 2. Neue Folgen immer freitags in ARD Sounds.
Neulich im Park. Mir gegenüber steht ein etwa 4-Jähriger mit seinem Dreirad. Baumfest pflanzt er sich vor mich hin, blickt mich rotznasig an und fragt:
Bist du ein Opa?
Für einen Augenblick denke ich mir: Schweig stille, du Zwerg. Aber das sage ich natürlich nicht. Ich bleibe freundlich und zugewandt und antworte sanft: Nein, noch nicht. Der Kleine will gerade nachhaken, als seine Mama interveniert, entschuldigend, ob der unverblümten Art ihres Zöglings. Keine Ursache, entgegne ich, hätte ja leicht sein können, mit Anfang 60. Da ist man ja eigentlich überfällig, voll drüber sozusagen seit Jahren. Denn hierzulande werden die Menschen ja schon im Schnitt mit 54 Oma und Opa.
Großeltern. Eine Institution von Thomas Grasberger.
Bei Lichte besehen bin ich also längst opabel. Was mich bislang ehrlich gesagt noch nicht recht beschäftigt hat. Aber neulich meinte meine Frau, dass es schön wäre, Enkel zu haben. Ich nickte, weil ich Kinder mag, äußerte dann aber Enkelbedenken. Unsere beiden Söhne sind zwar schon in den 20ern und haben auch Partnerinnen, stehen aber noch ganz am Anfang ihres Berufslebens. Da will man ja nun wirklich nicht drängeln. Von wegen Nachwuchs. Und überhaupt, wer weiß schon, wie es wäre, wenn man plötzlich Enkel hat? Michael, der weiß es. Denn er ist kürzlich Opa geworden. Michael ist ein gescheiter und liebenswürdiger Freund, der genau beobachtet und messerscharf den Wahnsinn der Welt kommentiert. Aber an diesem Freitagnachmittag ist er irgendwie anders als sonst. Viel sanfter. Fast so, als stünde er unter Oxytocin, jenem Bindungs- und Kuschelhormon, das eine zentrale Rolle für Generativität und menschliche Nähe spielt. Als Michael die Wohnungstür öffnet, da wackelt auch schon der Auslöser für diese hormonelle Weichspülung ums Eck. Einen knappen Meter hoch, in der linken ein Wienerwürstel, in der rechten einen Messbecher, mit dem der 20 Monate alte Samuel Opas Altbauküche einem Klopftest unterzieht. Michael grinst über beide Ohren.
Das Opa-Wein ist ziemlich einfach, ohne viel Zutun. Und es ist halt anders als das Vater-Wein, weil das Opa-Wein, da stehst du von vornherein in der zweiten Reihe und es ist gut so. Da kann der ruhig schreien und mit dem Wienerwürstel schmeißen. Es ist erstmal die Tochter dran. Und nein, das ist also das Schöne, dass man schon eine Verantwortung hat, aber eben eine mittelbare und keine unmittelbare Verantwortung fürs Kind. Wir haben das so vereinbart dann, wenn was ist, wenn Not am Mann bzw. Not am Kind ist, dann ist der Opa da. Das ist schon wichtig, aber ich lasse mich nicht in den Alltag mit reinbringen.
Michael ist nicht der gütige Greis aus dem Werbefernsehen, der vom Schaukelstuhl aus die Karamellbonbons verteilt. Er ist aber auch kein mountainbikender Marathon-Opa. Mit Anfang 70 ist er zwar gut in Schuss, ein ausdauernder Schwimmer, der die oberbayerischen Seen nicht nur vom Biergartenufer aus kennt. Aber mal ganz ehrlich, ist es nicht manchmal auch anstrengend, wenn dieses unermüdliche kleine Räumkommando namens Samuel stundenlang durch die Küche fräst?
Nee, es ist keine Mehrbelastung, überhaupt nicht, sondern es ist eigentlich ein Quell der Freude. Man hat richtig Spaß und dann ist ein bisschen auch, oder ich bin versucht, dann wieder so pädagogische Ansprüche zu haben, so ein bisschen ein Buch zu lesen, nicht nur Ball zu spielen, sondern der Kleine soll auch mal ein Buch lesen. Aber da kannst du dich dann sofort zurücklehnen und sagen, das ist eigentlich Sache meiner Tochter. Ob der Ball spielt oder Buch liest oder mit dem Buch spielt, das ist wurscht.
Michaels erste Frau ist früh verstorben. Jahrelang hat er sich allein um die Erziehung seiner Tochter gekümmert. Elena ist Jahrgang 1993 und seit kurzem selbst alleinerziehende Mutter. Vom Beruf Erzieherin verfügt sie über viel pädagogische Expertise. Da stellt sich natürlich die Frage, wie macht er sich denn so, der Opa?
Also am Anfang hatte ich Bedenken, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich bin unendlich stolz und ich bin wahnsinnig dankbar, ihn als Vater und als Opa zu haben, weil er die tollste Unterstützung ist und mit ihm all das macht, was ich natürlich als Mama nicht bieten kann, wie Quatsch machen und einfach auch mal mit ihm raufen und ins Ohr beißen, ja, das Ganze. Das ist der wunderbare Ausgleich, den er halt genießen darf, dass er so einen tollen Opa hat.
Nur in Windelfragen wirke er manchmal etwas unbeholfen, der Opa. Ansonsten, sagt die Tochter, macht er einen guten Job und hat auch sichtlich viel Freude dabei.
Das sind richtige Glücksmomente, muss ich sagen. Die erfährt man mit dem Kind und erfährt man mit dem Enkel nach Jahren dann wieder. Ich schwimme sehr gern, ich liebe es, im Wasser zu sein, auch Wald zu schwimmen. Und dann nur am Rande den kleinen Enkel mit der Plastikwindel dazu. Vor allem, man kann das mit ihm. Also später habe ich auch Glück mit dem Enkel. Das sind echte Glücksgefühle. Aber jetzt, damit es auch nicht zu sehr heile Welt ist, also wo ich zum Beispiel auch sehr froh bin, dass Elena toleriert, dass ich bei bestimmten Möbelstücken die Brutalität eines 1,5-Jährigen nicht so akzeptieren möchte. Das sieht sie dann auch wieder und dann findet man einen Weg.
Opa sein kann also richtig Spaß machen. Aber ist das die Normalität? Ich frage den emeritierten Soziologieprofessor François Höpflinger, eine Koryphäe der Großelternforschung. Der Schweizer ist Jahrgang 1948, hat selbst 2 erwachsene Kinder und 4 Enkelkinder. Höpflinger kennt also nicht nur die soziologische Theorie, sondern auch die großelterliche Lebenspraxis.
Die Enkelkind-Großelternbeziehung ist eine Beziehung, die sich in Deutschland, Österreich und der Schweiz extrem positiv entwickelt hat für die Mehrheit der Menschen. Der Hauptfaktor ist natürlich mehr Leute, die im Großelternalter noch aktiv und gesund sind. Früher waren Leute mit 70 körperlich sehr belastet und hatten auch keine Kraft. Heute spielen die Großeltern mit Fußball, Tennis, machen riesige Wanderungen und sind auch interessiert an neuen Entwicklungen. Da hat sich wirklich etwas verändert.
Die Menschen werden älter und erfreuen sich länger einer guten Gesundheit. Damit steigt auch die Zahl der gemeinsam erlebten Großelternjahre. Wie viele Omas und Opas tatsächlich herumlaufen, kann man nur schätzen. Amtliche Zahlen gibt es nicht. 15-20% der Gesamtbevölkerung sollen es sein. Für Bayern wären das also 2-2,5 Millionen Omas und Opas, die das Dorf- und Stadtbild deutlich prägen. Elena Bauer, die als Erzieherin 30 Stunden in der Woche arbeitet, kann das bestätigen.
Es sind unglaublich viele Großeltern auf dem Spielplatz, weil sie einfach unterstützen, weil gerade in einer Stadt wie München beide berufstätig sind und viele auch ihrer Karriere dann wieder nachgehen wollen und wahrscheinlich finanziell das einfach nötig ist hier. Und die springen schon sehr stark ein und da habe ich dann die eine Oma zum Beispiel, die bringt und abholt und eigentlich die meiste Zeit mit dem Kind verbringt. Der unbeholfene Opa, der ist auch mit dabei manchmal. Also die Rolle der Großeltern ist schon sehr, sehr wichtig geworden in unserer Gesellschaft.
Kinderwagen schiebende Männer waren früher selten. Aber das hat sich glücklicherweise gewandelt. Und überhaupt hat sich das Bild von Oma und Opa verändert. Wenn Michael Bauer die alten Super-8-Filme seines Vaters anschaut, sind manchmal auch die Großeltern drauf zu sehen.
Und die wirken also sowohl auf den Fotos als auch auf bewegten Bildern, unendlich alt natürlich. Die Zeit war steifer, man hat sich als älterer Mensch steifer gegeben und hat auch irgendwie mehr Autorität verkörpern wollen oder müssen. Und dann gibt's halt auch immer die verspielten Großeltern, die es damals sicherlich auch schon gab. Aber insgesamt sind, glaube ich, Großeltern nicht jünger geworden, in Anführungszeichen, aber vitaler und sie haben nicht mehr den Anspruch der Autorität. Das ist weggekommen, hoffe ich.
Das Bild der eigenen Großeltern. Manchmal steht es einem ganz lebendig vor Augen. Der Bestsellerautor und Schauspieler Joachim Meyerhoff hat 2015 mit seinem Roman »Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke« eine echte Liebeserklärung an seine Großeltern geschaffen. Die filmische Umsetzung mit Senta Berger als Großmutter bezauberte 2026 das deutsche Kinopublikum. Meyerhoff hatte während seiner Ausbildung zum Schauspieler an der Münchner Otto-Falkenberg-Schule in der großelterlichen Villa in Nymphenburg gelebt. Ein Vierteljahrhundert später schreibt er am Ende seines Romans, wie die Erinnerung an alle Verstorbenen langsam verblasst. Nur die an die Großeltern nicht. Ihnen kann der Tod am wenigsten anhaben.
Kaum, dass ich an sie denke, sind sie auch schon da, sitzen in ihren Sesseln und stoßen mit mir an. Wie auch immer sie das geschafft haben, die Vergänglichkeit verschont sie und die Zeit trägt sie, wann immer ich es will, bereitwillig auf Händen zu mir, ganz und gar lebendig.
Ganz und gar lebendig ist für mich auch meine eigene Oma, mütterlicherseits. 1912 bis 2004 steht auf ihrem Grabstein, aber für mich bleibt sie zeitlos, der Inbegriff der liebevollen Oma. O-M-A. Das sind nur drei Buchstaben, aber die lassen ein ganzes Universum in mir lebendig werden. Eine Welt voller Güte und Geborgenheit, in der ich mich stets behütet fühlen durfte, auch wenn's mal daheim wieder Stress gegeben hat. 3 Jahre vor ihrem Tod habe ich ein Gespräch mit meiner Oma aufgezeichnet. Eine kostbare Erinnerung an die Stimme eines geliebten Menschen.
Weil wir haben die geheißen. Es war eine Verwandtschaft. Die waren, glaube ich, von der Großmutter verwandt. Da war was. Aber was, das weiß ich nicht.
Die Frage nach den eigenen Großeltern beschäftigt viele Menschen. Nicht zuletzt in meiner Generation. Als in den 1990er Jahren die sogenannte Wehrmachtsausstellung die Verstrickungen der einfachen Soldaten in Nazi-Verbrechen thematisierte, da war die Aufregung groß. Es kam zu Demonstrationen und auf manchen Transparenten stand zu lesen, Opa war kein Nazi. Was im Einzelfall vielleicht sogar gestimmt haben mag. In der Regel aber nicht, denn viele waren Nazis. Eine Tatsache, mit der sich auch die erfolgreiche deutsche Schriftstellerin Judith Herrmann in der eigenen Familie konfrontiert sieht.
Die SS-Vergangenheit meines Großvaters ist ein offenes Geheimnis. Sie existiert und wird zugleich geleugnet. Mein Großvater war ein überzeugter Nationalsozialist, darüber hinaus Mitglied der Waffen-SS.
Ich möchte zurückgehen in der Zeit, heißt das 2026 erschienene Buch Judith Herrmanns. Es ist die autobiografisch gefärbte Spurensuche nach dem blinden Fleck in der eigenen Familiengeschichte. Der Großvater der Erzählerin war im Sommer 1941 im polnischen Radom stationiert, in der zentralen Zone des Schreckens, wo die SS das Ghetto brutal liquidierte. Mehr als 8 Jahrzehnte später recherchiert die Enkelin Judith Herrmann die Verwicklungen ihres Großvaters in die Gräuel der Nazizeit. Was wussten die Deutschen damals vom Holocaust? Im Frühjahr 2026 startete dazu in Berlin eine Ausstellung der Stiftung Topographie des Terrors. Das Ergebnis ist ernüchternd. Die meisten Menschen hierzulande kannten zwar nicht alle Details des industriellen Völkermords, aber sie hatten deutlich mehr bruchstückhafte Hinweise darauf, als nach 1945 oft behauptet wurde. Wer hinschauen wollte, konnte sich ein Bild machen. Aber die meisten schauten lieber weg. Und nicht wenige waren aktiv beteiligt an Verfolgung, Mord und Totschlag. Oder stimmten stillschweigend zu, wie die Omama im gleichnamigen Lied des österreichischen Liedermachers Ludwig Hirsch aus dem Jahr 1978.
Einmal habe ich gefragt, wo ist der Opa? Im Himmel auf einem Wolken spielt er Geigen. Ihr Führer, Volk und Vaterland, erschossen, aufgehängt und verbrannt, auch das hat sie dem Adolf stets verziehen. Er hat ihr ja als Mutterkreuz verliehen.
Bis heute ist die NS-Zeit in vielen deutschen Familien ein Tabu. War der eigene Opa in der NSDAP? Die Antwort darauf lässt sich neuerdings im Internet finden. In der Datenbank des US-Nationalarchivs kann man die Namen der einstigen NSDAP-Mitglieder online recherchieren. Da gibt es reichlich zu lesen. 10 Millionen Deutsche gehörten bis 1945 der Partei an. Und ehrlich gesagt, ich bin heilfroh, dass meine Großeltern nicht dabei waren. Das weiß ich schon seit 20 Jahren, weil ich damals Anfragen an das Bundesarchiv in Berlin gestellt habe. Meine Opas, die habe ich nie kennengelernt. Sie starben beide vor meiner Geburt. Der eine war Fabrikarbeiter, hatte 3 kleine Kinder und wurde daher erst spät eingezogen, als die Wehrmacht längst zum Rückzug geblasen hatte. 3 Monate vor Kriegsende ist er mit 39 Jahren gefallen. Beim anderen Opa war die Recherche schwieriger. Ein Steinhauer aus dem bayerischen Wald sei er gewesen, hieß es, 1963 gestorben, bei einem Verkehrsunfall. Mehr sollte ich nicht erfahren. Aber ich ahnte, dass da mehr war. Mit Mitte 30 begann ich die Spurensuche. Auf erste Hinweise folgten unzählige Rechercheanfragen an einschlägige Bundes-, Landes- und Militärarchive im ganzen Land. Es sollte dann weitere 10 Jahre dauern, bis ich den entscheidenden Tipp bekam von einem Münchner Archivar. Das Bayerische Landesentschädigungsamt erwies sich als Volltreffer. 40 Seiten umfasste die Akte meines Großvaters mit zahlreichen Zeugnissen einer 4 Jahre währenden Odyssee durch die Kerker der deutschen Wehrmachtsgerichtsbarkeit.
Frühjahr 1941. Untersuchungsgefängnis München, Leonrothstraße 51. 3 Monate Haft wegen Wachvergehen. Mai 41. 3 Jahre Gefängnis wegen fortgesetzter Gehorsamsverweigerung. Verlegung in die Strafkompanie Torgau, Sachsen. Dezember 42. Feldkriegsgerichtsurteil. 2 Jahre Zuchthaus wegen Zersetzung der Wehrkraft. April 43 bis Juni 44. Gefängnis Naumburg an der Saale. Juni 44 bis April 45. Zuchthaus Roter Ochse in Halle an der Saale. Wegen Wehrkraftzersetzung.
Wie im Fall meines Großvaters reichten oft schon kleinste Unmutsäußerungen gegenüber dem Krieg oder dem politischen System, um vor einem Kriegsgericht zu landen. Zehntausende deutscher Soldaten wurden während des Zweiten Weltkriegs wegen sogenannter Wehrkraftzersetzung verurteilt. Viele von ihnen wurden auch hingerichtet. Mein Großvater hat überlebt, als kaputter Mensch, innerlich und äußerlich. Nein, ich möchte hier kein Widerstands- und kein Heldenepos anstimmen. Ich habe den Mann nicht gekannt. Er ist im Jahr vor meiner Geburt in einer Winternacht auf einer oberbayerischen Landstraße angefahren worden und 2 Tage später im Krankenhaus gestorben, mit 58 Jahren. Ein Mensch. Und ganz bestimmt kein Heiliger. Wer weiß, vielleicht sogar ein schwarzes Schaf. Aber immerhin kein braunes. Autobiografisches Erinnern ist ein wichtiger Teil dessen, was uns als Menschen ausmacht, sagt der promovierte Psychologe Fabian Hutmacher vom Lehrstuhl für Kommunikationspsychologie und Neue Medien der Universität Würzburg. Nach dem Tod seiner Großmutter hat der Wissenschaftler einen Aufsatz über ihr Leben geschrieben. Es ist keine große Politikgeschichte, sondern die eines einfachen Menschen an der Peripherie des Geschehens. Hutmachers Oma wurde 1934 in einem ostpreußischen Dorf geboren. Ihre frühen Lebensjahre beschrieb sie selbst als glücklich und unbeschwert. Aber dass der Nationalsozialismus im Alltag immer stärker durchschien, das war auch dem Kind damals nicht verborgen geblieben.
Also ist dann zum Beispiel mein Urgroßvater irgendwann in die NSDAP eingetreten, konnte sich meine Oma daran erinnern, dass es zu Hause im Wohnzimmer oder in der guten Stube, wie sie gesagt haben, ein Kissen gab mit einem aufgedruckten Hitlerporträt. Kann sie sich daran erinnern, dass auch in der Schule überall das Hitlerporträt hing und man eben den rechten Arm nach oben strecken muss zum deutschen Gruß. Und an all diese Dinge konnte sie sich erinnern.
Es ist unheimlich zu sehen, wie ein Kind damals scheinbar ganz normal aufgewachsen ist, inmitten einer totalitären Diktatur, sagt Fabian Hutmacher. Für den Psychologen, Jahrgang 1989, ist diese Perspektive ganz besonders interessant. Die Geschichte der eigenen Großmutter wird so zum Gegenstand der wissenschaftlichen Arbeit. Der Zweite Weltkrieg und die dramatische Flucht aus Ostpreußen haben die Oma ihr ganzes Leben lang geprägt und indirekt auch die ganze Familie, sagt Fabian Hutmacher. Die Geschichte der Großeltern zu verstehen, sei daher ganz wesentlich für die Erforschung des eigenen Selbst.
Und ich glaube, diese Dinge so zu reflektieren, wo stand eigentlich meine Familie damals und worüber wurde geredet, worüber wurde vielleicht nicht geredet, inwiefern war die Perspektive meiner Familie auch vielleicht eingeschränkt, das kann uns, glaube ich, helfen, unseren eigenen Horizont auch zu weiten und breiter und facettenreicher über die Vergangenheit nachzudenken und dann vielleicht auch einen breiteren Blick im Hinblick auf die Zukunft zu entwickeln.
Jede Generation hat ihre eigenen Aufgaben und Probleme zu lösen. Und die sind auch heutzutage manchmal gar nicht einfach. Zum Beispiel, wenn es um das Verhältnis von Großeltern und Enkelkindern geht.
Wir wissen auf alle Fälle, je weiter die wegwohnen, desto schwieriger ist es, da einen regelmäßigen Kontakt zu halten.
Sagt die promovierte Pädagogin Alexandra Langmeier vom Deutschen Jugendinstitut in München. Ihre Studie Generationenübergreifende Zeitverwendung aus dem Jahr 2018 zeigt, dass die Wohnortentfernung ganz zentral ist für das Verhältnis von Großeltern und Enkeln. Beträgt die Fahrzeit mehr als 2 Stunden, sinkt der wöchentliche Kontakt auf unter 40%. Digitale Kontakte wie WhatsApp oder Videocalls sind da nur ein schwacher Ersatz. Eine Erfahrung, die auch Elke immer wieder machen muss. Die 68-Jährige ist leidenschaftlich gern Oma. Sie strickt Stulpen und vielfarbige Pullover und hat sogar die Kommunionskleider für ihre Enkelinnen genäht. Lina und Clara, die sind 10 und 12 und wohnen ganz in Elkes Nähe im westfälischen Hamm. Der Papa der Mädchen aber, also Elkes Sohn, der lebt mit seiner neuen Familie jetzt in München. Dort wohnt auch Elkes anderer Sohn mit Frau und Kleinkind. Für die Patchwork-Oma bedeutet das viel reisen und oft Abschied nehmen.
Dann ist man eigentlich immer traurig, wenn sie nicht da sind oder wenn sie Hilfe brauchen, die Kinder, und man die Hilfe nicht spontan so geben kann. Weil es immer eine Planungssache ist, nach München zu fahren. Das sind 600 Kilometer. Mit dem Autofahren, naja, mein Mann ist ein bisschen älter, der fährt nicht mehr gerne Auto. Ich fahre dann öfter alleine mit dem Zug, um einzuspringen, weil die Mama berufstätig ist, die Mamas beide jetzt wieder. Ja, und dann braucht man eine zusätzliche Hand, wenn die Kinder krank werden oder wenn andere Dinge anliegen wie Fortbildung und die Mamas und Papas dann eben arbeitsbedingt nicht zur Verfügung stehen. Und dann versuche ich zu kommen.
Abo. Alla.
Zum ersten Geburtstag von Enkel Julius ist Elke natürlich auch wieder in den Zug gestiegen und nach München gefahren, wo sie dann von der 20 Monate alten Maya angemessen begrüßt wurde.
Die Große kann ja jetzt schon etwas mehr sprechen. Die sagt zu mir als Oma Amo und der Opa ist der Apo. Und sie selber, sie heißt Maya und sie selber ist Mais. Und ihr kleiner Cousin, der heißt Julius, zu dem sagt sie Juso.
Apo-Opa Klaus ist schon ein paar Jahre älter und nicht mehr ganz so mobil. Die Amo-Oma aber, die kommt alle 8 bis 10 Wochen nach Bayern. Öfter geht leider nicht, weil Elke noch 5 Stunden in der Woche als Lehrerin in Hamm arbeitet. Künftig aber will sie ihre Münchner Kindl auch mal an Werktagen in die Kita bringen können.
Und das versuchen wir dann vielleicht alle 6 Wochen hinzukriegen. Und ich hoffe, es gelingt. Ich will meinen Kindern ja auch nicht zu häufig auf den Wecker gehen, denn ich schlafe ja auch bei ihnen. Und das bringt den eigenen Rhythmus auch ein bisschen durcheinander. Ist immer so, ne? Wenn man Übernachtungsgäste hat.
Das Management von Patchwork-Familien ist kein einfaches Geschäft. Aber Elke möchte allen gerecht werden, den großen und den kleinen Enkelkindern. Das braucht viel Planung und Abstimmung. Mit der Ex-Schwiegertochter in Hamm, aber auch mit den Söhnen und ihren Familien in München. Und man wird ja nicht jünger, sagt die Fernoma Elke und lacht. Mit ihren 68 Jahren wirkt sie sehr sportlich. Manchmal aber spüre sie die körperlichen Herausforderungen der Großmutterschaft dann doch. Zum Beispiel, wenn die 20 Monate alte Maya auf den Arm will.
Das war von Anfang an ein sehr großes Kind, ein sehr schweres Kind. Und nach 3 Tagen habe ich das auch gemerkt. Man setzt die Kinder ja häufig auf die Hüfte. Als Mama macht man das, als Oma macht man das nicht anders. Da habe ich gesehen, dass ich mich ganz schön fit halten muss, wenn ich da mithalten möchte. Auch das Krabbeln, runtergehen auf die Erde, sich hinsetzen zu den Kindern, das muss man können. Da muss man schon ein bisschen üben, Sport machen so ein bisschen, ja.
Doch all die Mühen und Anstrengungen, die sechsstündigen Zugfahrten und die Rückenschmerzen vom Heben und Tragen, all das ist schlagartig vergessen, wenn das große Krabbeln und Babbeln und Sabbeln beginnt und die Kinder anfangen zu sprechen.
Anfangs lallen, aber jetzt kommen ja schon Worte und das ist so süß, das erwärmt erfreutes Herz immer, wenn die irgendwie sprechen, ne? Versuchen und auf dich zukommen und an dir hochkrabbeln und sagen, komm, nimm mich auf den Arm mit dieser Geste. Das macht schon sehr, sehr viel Spaß.
Elke genießt jede Minute. Es ist kostbare Zeit. Selbst wenn sie als Oma väterlicherseits oft nur die zweite Geige spielt, auch weil die anderen Omas und Opas viel näher dran sind.
Und die haben ein engeres Verhältnis, das sieht man. Wenn die in die Tür reinkommen, da strecken sich die Ärmchen sofort der anderen, bekannteren Oma natürlich entgegen. Muss ich neidlos anerkennen und hinnehmen. Fällt mir manchmal ein bisschen schwer, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich eben ja diese Kinder alle liebe. Aber dieser Tatsache muss ich ins Auge gucken. Das kann ich nicht ändern.
Die Oma und der Opa, das sind oft ganz zentrale Bezugspersonen, wie eine kleine Umfrage im Park zeigt.
Unersetzlich. Unsere sind leider zu weit weg in NRW. Aber dafür sind die Aufenthalte dann länger, wenn sie zu Besuch kommen.
Ich habe zwei Kinder, die sind sehr wichtig, die Großeltern. Als Mutter braucht man immer seine eigene Mutter auch. Und man hat mehr Vertrauenspersonen, die auch gut auf die Kinder aufpasst.
Die helfen viel und das ist schön auf einer pragmatischen Ebene. Aber es ist vor allem schön zu sehen, dass sie das Kind so gern mögen.
Aber was eigentlich, wenn Oma und Opa nicht nur lieb und fürsorglich sind, sondern Grenzen überschreiten oder sich ganz raushalten? 11% aller deutschen Großeltern betreuen laut der Studie des Deutschen Jugendinstituts ihre Enkel nie. Wie man in solchen Situationen einen Weg finden kann, das beschäftigt auch die aktuelle Ratgeberliteratur. 2026 zum Beispiel ist das Buch Endgegner Großeltern erschienen. Ehrlich gesagt, ich habe ein Problem mit diesem Titel. Er ist mir zu martialisch, klingt irgendwie nach Aufruf zum Kampf der Generationen. Dabei wollen die Autoren Christina Weber und Johannes Molz, beide mehrfache Eltern und Mitwirkende beim ARD-Podcast Eltern ohne Filter, genau das Gegenteil bewirken. Ihr Buch soll Eltern und Großeltern zusammenbringen, indem beide Seiten ihre Erwartungen überdenken und Konflikte konstruktiv besprechen, mit Verständnis für die anderen und für die Hintergründe der jeweils eigenen Erziehung. Wie sind denn Oma und Opa erzogen worden? Vermutlich viel strenger als ihre Enkel heute. Unterschiedliche Erfahrungen. Damit müssen sich Eltern und Großeltern heute auseinandersetzen, um festlegen zu können, wer wo welche Kompetenzen hat. Im besten Fall sind Großeltern eine ganz besondere emotionale Quelle, sagt Alexandra Langmeier vom Deutschen Jugendinstitut. In jüngster Zeit aber hat sich die Rolle von Oma und Opa erheblich verändert.
Großeltern sind auch gut beschäftigt. Manche müssen sich auch noch um eigene Eltern kümmern, um Urgroßeltern dann. Manche sind auch noch am Arbeiten. Also da hat sich vielleicht schon auch noch mal was verändert. Manche haben ein langes Berufsleben hinter sich, schauen auf sich selber, wollen sich da auch nicht einschränken durch die Enkelkinder, aber sehen das schon als große Bereicherung auch, eben vielleicht im Rentenalter, dass zum Beispiel der Renteneinstieg leichter ist, weil man dann noch mal eine Aufgabe hat und man sich dann da um was Neues kümmern kann und eben noch weiterhin wichtig ist, auch als Mensch.
In einem Münchner Park treffe ich eine schick gekleidete Oma, die einen Kinderwagen vor sich herschiebt. Ist das jetzt ihre vorrangige Tätigkeit im Leben geworden, frage ich sie?
Nein. Einmal die Woche mache ich es nachmittags. Hab auch noch ein eigenes Leben. Ich genieße es sehr, aber einmal die Woche unterstütze ich. Natürlich freut man sich, dass man Nachkommen hat. Und man sucht auch immer irgendwas, ist vielleicht auch was von irgendjemand drin. Und wenn sie einen anlacht, dann lacht mir das Herz.
1 bis 2 Tage pro Woche. Das ist übrigens auch das, was Experten wie der Soziologe François Höpflinger empfehlen. Quasi als flexible Teilzeitarbeit für Großeltern, damit es nicht zur Überlastung komme, vor allem für die Oma. Durchschnittlich 9 Stunden pro Woche betreuen Großeltern hierzulande ihre Enkel. Wobei nicht das Quantum entscheidend sei, sagt Höpflinger, sondern die Freude, die Oma und Opa dabei empfinden.
Es gibt Studien aus Deutschland und der Schweiz, die zeigen, dass also engagierte Großeltern eine höhere Lebensqualität haben, auch offener sind für neue Entwicklungen, zum Beispiel sich auch eher digital vernetzen können, realisieren, dass die Zukunft der Jugend anders ist als die eigene erlebte Zukunft. Und das gibt natürlich eine Offenheit zu neuen Entwicklungen, die sich positiv auswirken kann auf das hohe Lebensalter.
Großelternschaft ist also eine Art sozialer Jungbrunnen. Vielleicht radeln ja deshalb im Süden so viele agile Senioren herum. Bayerische Großeltern haben nämlich laut DJI-Studie mehr Kontakt zu ihren Enkeln als der Bundesdurchschnitt. Aber was genau hält denn so jung und dynamisch? Entscheidend ist der Perspektivwechsel, sagt Opa Michael.
Man sieht die Welt jetzt nicht nur aus dem Menschen, der viele Jahre hinter sich hat und noch ein paar vor sich hat, sondern man sieht es ja auch aus dieser kleinen Perspektive, wie einer mit einer Plastikflasche rumrennt, auf den Ball draufhaut, uns als Riesen in der Küche wahrnimmt. Und das ist ja wirklich ein Perspektivwechsel, den man da hat, dass man mal für Sekunden oder für Minuten die Welt aus der Sicht der Kinder sieht. Und das ist eine Bereicherung, absolute Bereicherung für mich.
Der kleine Samuel kann noch viel lernen vom Opa. Aber wie lange noch? Wer lernt eigentlich von wem? Mit fortschreitendem Alter ist die Frage nicht mehr klar zu beantworten. Lernprozesse drehen sich oft um, gerade im Bereich technischer Neuerungen. Jahrhundertelang hatten die Alten die Erfahrung und die Jungen mussten gehorchen. Aber diese Rollenverteilung, die hat sich geändert, sagt der Soziologe Höpflinger.
Es gibt immer mehr Studien, die zeigen, dass alte Menschen, die nicht offen sind für Neuentwicklungen, technisch, sozial, die riskieren dann als gestrandete Zeitreisende in einer Gesellschaft zu leben, die sie nicht mehr verstehen.
Er war mit seinen 70 Jahren der Mode seiner Jugend nicht untreu geworden,
schreibt Thomas Mann in seinem 1901 erschienenen Roman Buddenbrooks über den alten Kaufmann Johann Buddenbrook, einen typisch biedermeierlichen Großvater.
Sein Gesicht war breit, gutmütig, mit einem Ausdruck wohlwollender Heiterkeit, und er vermochte ihm nicht einmal im Spiel einen Zug von Bosheit zu geben.
Opa Buddenbrook genoss als Seniorchef und Familienoberhaupt viel Respekt und Ehrerbietung. Doch schon im 19. Jahrhundert wurde die Rolle von Großeltern recht ambivalent wahrgenommen, sagt Erhard Voika. Der Wiener Historiker hat in seinem 400-Seiten-Buch die Geschichte der Großelternrollen vom 16. bis zum 20. Jahrhundert untersucht. Als Zeugen einer vergangenen Epoche vermitteln Großeltern ihren Enkeln immer Einblicke in frühere Lebenswelten. Andererseits werden sie auch oft als altmodisch belächelt.
Das ist eine Geschichte, die haben wir genauso um 1850 schon, weil die Enkelkinder damals fahren mit der Eisenbahn und arbeiten in Fabriken, und die Großeltern sind möglicherweise vor der Französischen Revolution geboren und haben ganz andere Lebenswelten, die mit der modernen Technik, damals mit der modernen Arbeitswelt, buchstäblich null zu tun haben. Also es ist gar nicht so unterschiedlich im Vergleich zu heutigen. Die Enkelkinder sind natürlich im Internet und mit allen IT-Medien aufgewachsen, die Großeltern überhaupt noch nicht, da liegen wirklich auch Welten dazwischen. Und das haben wir eigentlich vor 150, 200 Jahren auch schon.
Ein bisserl altmodisch zu sein, gehört also immer schon zur Großelternrolle mit dazu. Einer Rolle, der sich heute allerdings immer mehr Senioren entziehen.
Das ist das, was eigentlich so im Laufe der letzten 30, 40 Jahre gekippt ist, mit aktiven Senioren, Seniorinnen, die ein Leben führen, das zur klassischen Großelternrolle eigentlich genau genommen überhaupt nicht passt.
Wofür Oma und Opa dann auch gern mal kritisiert werden. Nicht auf Kreuzfahrt sollen sie gehen oder mit dem Camper um die Welt reisen, heißt es hinter vorgehaltener Elternhand. Sie sollten sich lieber mehr um ihre Enkel kümmern. Aber wo steht eigentlich geschrieben, wie Oma und Opa zu sein haben? Und seit wann gibt es diese Institution der liebevollen Großeltern eigentlich? Was wir heutzutage kennen, sagt der Wiener Historiker Chwojka, sei kein Naturgesetz.
Absolut nicht. Nein, das ist in unserer europäischen, mitteleuropäischen Gesellschaft eigentlich nicht älter als 250 Jahre, in der Form, wie wir es heute kennen. Natürlich waren zu allen Zeiten Großeltern und Enkelkinder in verschiedenen Familien gleichzeitig am Leben. Und das muss man aber klar trennen von der sozialen Großelternrolle, die eine relativ neue Erfindung unter Anführungszeichen ist aus dem 18. Jahrhundert.
Aus der puren Haushaltsgemeinschaft wurde damals das, was uns heute im Idealfall als normal erscheint. Nämlich jene Familie, deren Mitglieder durch das Band emotionaler Beziehungen miteinander verbunden sind. Dieses Konzept, sagt der Historiker Chwojka, entwickelt sich erst mit dem aufstrebenden städtischen Bürgertum, das Arbeitsplatz und Privatwohnung strikt trennt.
Und als Enkelkind, wenn die Großeltern in derselben Stadt sind, kann man sozusagen zwischen zwei privaten Räumen zwitschen. Man kann bei den Eltern sein, bei den eigenen, man kann aber auch bei den Großeltern sein, die ja auch so einen privaten Haushalt haben.
Vor didaktischen und pädagogischen Bedrängnissen flüchteten wir gewöhnlich zu den Großeltern,
schreibt Johann Wolfgang Goethe in seinem autobiografischen Werk Dichtung und Wahrheit. Die Wohnung der Großeltern war für Klein Goethe eine emotionale Burg, eine Art Safe Space.
Gewöhnlich eilten wir sogleich in den Garten. In diesem friedlichen Revier fand man jeden Abend den Großvater mit behaglicher Geschäftigkeit eigenhändig die feinere Obst- und Blumenzucht besorgend. Er sprach wenig, zeigte keine Spur von Heftigkeit. Ich erinnere mich nicht, ihn zornig gesehen zu haben. Alles, was ihn umgab, war altertümlich.
Der Opa als würdiger und weiser Greis wirkt liebevoller als der strenge Vater. Und die Oma, die ist meist noch ein bisschen nachgiebiger. Im Laufe der Zeit, sagt der Historiker Chwojka, sind diese Figuren immer weicher gezeichnet worden.
Die Großeltern werden im Laufe der Zeit, also über das 19., 20. Jahrhundert hinein, ein bisschen verlieblicht. Die frühen Großeltern, die wir im 18. Jahrhundert haben, sind noch ein bisschen stärker, sozusagen ein bisschen ausgeprägtere Persönlichkeiten und werden im Laufe der letzten 250 Jahre jetzt immer klassischer als Großelternteile, die lieb, nett, gegenüber Kindern ganz besonders nachgiebig etc. werden, Schritt für Schritt weiter definiert. Und am Schluss bleiben die lieben, guten, netten, nachgiebigen Großeltern über.
Eines Tages sagt die Mutter zu ihr, ach weißt du Rotkäppchen, unser Omi ist krank, kannst du nicht mal zu ihr hingehen, ich mach dir ein schönes Körbchen fertig. Und da kommt Wein rein und Äpfel und Bohnenkaffee und Kuchen. Und dann gehst du, weißt ja, wo die Oma wohnt, da hinten musst du den Berg hochgehen.
Rotkäppchen und der böse Wolf. Ein O-Ton aus dem Jahr 1964, vorgetragen von der Märchenoma meiner Frau. Oma Taube wurde sie von ihr genannt, weil sie ihre vierjährige Enkelin Susanne damals immer Täubchen nannte.
Oma, was hast du für einen großen Mund, damit ich dich besser fressen kann.
Märchen vorlesen gehört auch heute immer noch zum Repertoire vieler Großeltern. Auch die pendelnde Patchwork-Oma Elke tut es gern.
Den Erfahrungsschatz, den die ältere Generation mitbringt, das geht ja eigentlich verloren, wenn die Omas und Opas nicht da sind. Ich male mit ihnen, ich bastle mit ihnen, Fingerhäkeln, alles Mögliche machen wir. Und diese Lieder, die wir alle singen, die kennen meine Kinder teilweise gar nicht, diese vielen Reime und Fingerspiele. Also ich denke, dass dadurch Sprache erleichtert wird und das setze ich schon bewusst ein.
Oma zu sein, das bedeutet für Elke, die Enkel zu fördern, wo immer es geht. Aufdrängen will sie sich aber natürlich nicht. Dennoch?
Ich verbringe gerne Zeit mit ihnen. Viel Zeit. Das ist Glück, auch wenn es manchmal anstrengend ist. Jeder, der Kinder erzogen hat, weiß, dass es anstrengend sein kann, wenn man mit Kindern zusammen ist. Und das ist auch als Oma so. Aber es ist schön.
Das Großelternglück ist freilich nicht allen vergönnt. Sinkende Geburtenzahlen und höhere Kinderlosigkeit sorgen dafür, dass die Zahl der Enkellosen zunimmt. Und manche werden dann von einer schmerzhaften Sehnsucht geplagt, wie eine psychologische Studie aus dem Jahr 2023 empirisch belegt. Der unerfüllte Wunsch nach Großelternschaft kann die Lebenszufriedenheit erheblich mindern. Etwas salopp formuliert könnte man sagen, Enkelkinder sind ein nachwachsender emotionaler Rohstoff, der mancherorts allerdings knapp wird. Auch Elke kennt das aus ihrem Bekanntenkreis.
Ich frage auch nicht, wie sieht das bei dir aus? Das mache ich nicht, weil meine Generation, die sehen sich dann schon nach Enkeln. Aber das kann man heute mit diesen sehr vielen individuellen Lebensläufen einfach nicht mehr bestimmen. Wenn sie da sind, sind sie da. Und wenn man später Oma und Opa wird, dann muss man das einfach akzeptieren.
Geduld ist gefragt. Denn für viele sogenannte Babyboomer aus den geburtenstarken Jahrgängen, die selber Kinder haben, verschiebt sich durch späte Familiengründungen der Eintritt in die Großelternschaft nach hinten. Bei Irene und Klaus war das auch so.
Also wir haben uns erstmal riesig gefreut, weil wir natürlich mit ihr gewartet haben, dass es Nachwuchs gibt. Und als sie es uns dann gesagt haben, da haben sie uns eine Karte geschrieben und ihr werdet Großeltern. Und das war natürlich herzerwärmend.
Es war für uns ein Geschenk Gottes, mit 75 Jahren noch Opa zu werden oder Oma zum ersten Mal. Und wir haben uns sehr danach gesehnt und unsere Kinder auch. Und es ist einfach eine Sache, wo das Leben nochmal neu beginnt, wo man ganz andere Perspektiven hat, wo man glücklich und zufrieden ist und die kleinen Dinge schon sehr, sehr viel bedeuten und die großen eigentlich nicht mehr so viel. Und das ist eigentlich diese Umkehr.
Mindestens einmal in der Woche kommen Irene und Klaus von Markt Schwaben nach München herein, um ihre Tochter Julia und den Schwiegersohn Martin zu sehen. Und natürlich die kleine Romy, um die sich seit 14 Monaten alles dreht. Obwohl Romy noch nicht sprechen kann, sagt sie, wo es lang geht. Oma Irene versteht ihre Babysprache deutlich besser als Opa Klaus.
Aber dafür spielt sie mit mir Kuckuck. Das heißt also nach da schauen und dann wird der Kopf gedreht. Das kann ich wieder besser. Oder mit Musikinstrumenten. Mit der Melodika bringe ich oder mit der Mundharmonika oder der Flöte bringe ich ihr Musik bei. Und da schwebt sie ab. Nicht?
Macht er sie gut als Opa?
Ja, er macht sich ganz gut, muss ich schon sagen. Also er ist enthusiastischer als ich bin. Und die Kleine braucht halt ein bisschen Beständigkeit und ich packe sie mal und jetzt komm her und so. Und der Opa meint immer, das geht von selber alles. Na, man muss schon ein bisschen mit dirigieren.
Die Rollen sind also gut verteilt. Der Opa musiziert und die Oma dirigiert. Das passt gut zu dem, was der Schweizer Soziologe und Großelternforscher François Höpflinger über die Gegenwart sagt.
Die Zahl der Großmütter nimmt rasant zu in allen Ländern der Welt. Und deshalb sagt man auch, das 21. Jahrhundert ist das Jahrhundert der Großmütter. Das ist die Gruppe, die am stärksten zunimmt. Zum Teil auch, weil in vielen Ländern Frauen eine höhere Lebenserwartung haben und sich stärker familial engagieren als gleichaltrige Männer.
Frauen sind traditionell die Gatekeeper in Familienangelegenheiten. Ohne sie geht wenig bis nichts. Und die Opas, die hinken manchmal noch ein bisschen hinterher. Auch bei Irene und Klaus sind die Rollen klar verteilt. Obwohl sich der Opa wirklich alle Mühe gibt, mit Enkelin Romy spazieren gehen, mit ihr spielen. Man entwickelt heute viel mehr Aktivität als damals mit den eigenen Kindern, sagt Oma Irene.
Es war nicht so. Man hat die Kinder gehabt, man hat sie geliebt, man hat sich aber nicht toujours damit beschäftigt. Also man hat sie halt hingesetzt und ein Spielzeug hin und hat dann seine Hausarbeit gemacht. Und heute sehe ich ja bei meiner Tochter, dass sie schon, also das Kind an allererster Stelle, also diese intensive Beschäftigung mit dem Kind, ich glaube, das ist erst in den letzten 10, 20 Jahren gekommen, weil Kinder heute ein Geschenk sind. Früher waren sie eigentlich selbstverständlich. Gell?
Und selbstverständlich kam früher auch der Papa erst spät am Abend aus dem Büro nach Haus.
Das bereue ich heute sehr, weil ich sage ja, ein Blick von so einer Kleinen, der gibt dir so viel, die kann ja auch gucken und dieses Schauen ist irgendwo so herzzerreißend.
Opa Klaus bestätigt, was Studien belegen. Die Großväter von heute holen Versäumtes von früher gern nach. Aber das Gros der Enkelarbeit bleibt immer noch an den Omas hängen.
Heute sehe ich ja überall, auch bei den Freunden, das ist wie Kindermädchen, weil die Eltern arbeiten beide. Und wenn was ist mit dem Kind, irgendwas, also wir sehen es immer, da kommen die Omas, Opas weniger, aber die Omas kommen und verbringen die Tage oder holen die Kinder vom Kindergarten. Also die Großeltern heute sind sehr beschäftigt mit den Enkelkindern, auch wenn sie in die Schule gehen. Da werden sie gefahren, da werden sie dahin gebracht, weil einfach die Mütter heute genauso arbeiten wie die Väter. Gell?
Irene und Klaus sind Mitte 70. Es ist gut 4 Jahrzehnte her, dass sie selbst Eltern geworden sind. Seither hat sich viel verändert, auch in Erziehungsfragen. Wenn Irene sieht, wie sich ihre Tochter Julia liebevoll und stets aufmerksam um die kleine Romy sorgt, dann betrachtet sie das mit Bewunderung und manchmal auch mit etwas Verwunderung.
So und so. Also es ist gut. Ich finde es schön, dass man sich wirklich den Kindern so sehr widmet. Aber manchmal, wie man schon sagt, die Helikoptereltern, ist manchmal zu viel. Also auch Kinder müssen lernen, dass man Nein sagt, dass man nicht alles macht. Und das ist, was wir Älteren halt schon überall sehen bei den Enkeln, dass die sehr verwöhnt, will ich nicht sagen, aber dass alles sich auf das Kind konzentriert. Und wir denken halt auch, und das ist wirklich unsere Generation, dass es auch Grenzen geben muss, auch wenn sie klein sind. Gell?
Unterschiedliche Sichtweisen auf Erziehung. Im Idealfall erweitern sie den Horizont aller Beteiligten. Und das kann ohne größere Reibereien gehen, wie das Beispiel von Irene, Klaus, Julia und Martin zeigt. Hauptsache, alle ziehen an einem Strang und haben das Wohl des Kindes im Auge. Was garantiert auch nie schaden kann, Humor. Wer den verliert, der hat verloren, sagt der Großelternforscher und Soziologieprofessor François Höpflinger. Denn jede Generation erlebt eine neue Welt. Und manchmal kommt es dann zu ganz exotischen Allianzen zwischen den ganz Alten und den ganz Jungen.
Also zum Beispiel auch in bayerischen Familien, das sind die Enkelkinder, die dann traditionelle Weihnachten feiern möchten gegen den Willen der mittleren Generation und in Allianz mit den Großeltern. Also Kinder sind an Traditionen zum Teil extrem interessiert.
Was den Eltern vielleicht recht verzopft und konservativ erscheint, kann bei den Enkeln plötzlich wieder gut ankommen.
Also ich hatte mal eine Situation eines jungen Mannes, der hat seine Alt-Hippie-Eltern damit provoziert, indem er mit der Financial Times an den Mittagstisch kam und seine Eltern mit Aktientipps beleidigt hat oder provoziert hat. Mit einem Großvater, der aus dem Finanzbereich war, oder der hat ihm dann erzählt, wie man gut investiert. Aber die Eltern, die mittlere Generation, die war dann total schockiert.
Je mehr die Großeltern in die Erziehung eingebunden sind, sagt Alexandra Langmeier vom Deutschen Jugendinstitut, desto höher sei der Abstimmungsbedarf mit den Eltern. Und desto größer ist auch das Konfliktpotenzial.
Dann sind natürlich Großeltern auch Miterzieher. Und das ist was anderes, als wenn ich jetzt gelegentlich mal eine Stunde da bin. Und je nachdem, was für eine Art von Aufgabe man als Großeltern in dieser Familie hat, muss man sich enger abstimmen mit den Eltern. Was sind unsere Erziehungsziele? Was ist erlaubt? Was ist nicht erlaubt?
Süßigkeiten zum Beispiel. Immer wieder ein beliebter Zankapfel. Die Eltern sind strikt dagegen, während Oma und Opa öfter mal ein Auge zudrücken. Das ist ein uralter Streit, das weiß auch die Oma Elke aus Hamm.
Das war schon, als ich junge Mama war und meine Schwiegermutter Süßigkeiten anbrachte und ich das gar nicht wollte. Und heute, wenn meine Kinder mir sagen, keine Süßigkeiten bitte kaufen, dann halte ich mich dran. Und nur weil ich Oma bin, kann ich nicht sagen, ich mache, was ich will. Oder Omas dürfen das. Diesen Spruch, Omas dürfen das, zu dem sage ich eigentlich nein.
Denn jede Generation will ihre eigenen Wege gehen, sei es mit Socken oder ohne.
Kinder laufen heute barfuß rum. Das ist ein Aufregungsthema bei den Omas, dass die Kinder keine Strümpfe anhaben. Aber die Kinder angeblich erfahren ihre Umwelt besser, haben anderes Körpergefühl, wenn sie barfuß unterwegs sind im Haus, in der Wohnung. Aber die Socken werden auch draußen nicht angezogen. Also da gibt es viele Streitpunkte mit den Omas, habe ich schon erfahren.
Elke und ihr Mann Klaus versuchen sich möglichst nicht einzumischen, auch wenn manches nicht nach ihrem Geschmack läuft. Aber die Weisheit der Zurückhaltung, die war Elke auch nicht von Haus aus gegeben. Die Zauberformel für Großeltern, die musste auch sie erst lernen. Damals, als eine Bekannte sie fragte:
Kennst du die 3S? Habe ich gefragt, 3S, was ist das? Ja, sehen, staunen, schweigen. Das sind die 3S, die die Omas haben. Du siehst, das müsstest du eigentlich anders machen. Staunst, dass die das so machen. Schweigen, keinen Ton sagen, das sind ja nicht deine Kinder. Einmischen ist verboten. Die 3S, die habe ich nicht beherzigt anfangs, die kannte ich gar nicht. Aber bin dann von anderen, die dann gerade Omas geworden sind oder Opas, hingewiesen worden. Also sich möglichst nicht einmischen. Denn die Kinder machen es anders, genauso wie wir es anders gemacht haben.
Also ich muss gestehen, sie gefällt mir ganz gut, diese Welt von Oma und Opa. Aber natürlich will ich nicht drängeln, es eilt gar nicht. Und die Frage, ob man heutzutage überhaupt Kinder in diese verrückte Welt setzen will, die muss ich Gott sei Dank auch nicht mehr beantworten. Es bleibt also nichts zu tun, einfach nur warten. Oder muss ich noch irgendwas beachten für den Fall der Fälle? Die goldene Formel mit den 3 S, die werde ich mir ins Stammbuch schreiben. Sehen, staunen, schweigen und als 4. S vielleicht noch miteinander sprechen. Kann man ja immer brauchen, nicht nur als Großvater. Und sonst, was ist sonst noch wichtig, wenn man Opa wird?
Dass man sich Zeit nimmt.
Sobald man einen Terminkalender braucht, ist man Oma und Opa geworden.
Okay, Terminkalender besorgen, schreibe ich mir gleich auf. Und was sonst noch? Vielleicht frage ich mal die jungen Mütter, die ihre Kinderwagen-Armada durch den Park steuern. Was muss ich denn beachten als angehender Großvater? Was kann ich tun?
Nicht fragen, was kann ich tun, sondern einfach tun. Essen kochen, sauber machen, Müll rausbringen. Ja. Wenn man das Baby besuchen kommt, auch was für die Mama machen. Also nicht immer nur fürs Baby, sondern auch mal was für die Mama.
Gute Tipps von jungen Müttern. Herzlichen Dank. Alles Gute. Ciao, ciao.
Okay, wird notiert. Nicht dumm fragen, Müll raustragen. Kommt mir irgendwie schon bekannt vor. Noch was? Ach ja, cool bleiben, sagt Oma Elke. Einfach nur cool bleiben.
Du wächst in den Schuh hinein, da gibt es keine Empfehlung. Das ist, du wächst in diesen Opa-Oma-Schuh hinein, mach die Erfahrung, freu dich einfach, wenn es soweit ist. Es ist einfach ein himmlisches, herrliches Gefühl, wenn du dann erfährst, ach, das Kindchen ist da und dann entwickelt sich das von ganz alleine alles.
Großeltern, eine Institution. Ein bayerisches Feuilleton von Thomas Grasberger, der auch gesprochen und Regie geführt hat. Weitere Sprecher Katja Schild und Thomas Koppelt. Technik Stefan Oberle und Andreas von Stosch. Redaktion Lydia von Freiberg. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2026.
Uzi, Duzi, ja, wo ist er denn, der Opa?
Und wenn Sie jetzt Lust haben auf noch mehr Familie, auf das irrsinnige Glück und den ganz normalen Wahnsinn rund um die Generationen, dann hören Sie doch mal rein in den Podcast Eltern ohne Filter. Da erzählen Mütter und Väter ohne Weichzeichner von ihrem Leben als Familienmanager. Und das ist und bleibt ein Abenteuer. Eltern ohne Filter. Jederzeit in ARD Sounds.